Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Heute zu Gast ist Sebastian Schnur. Als lebenslanger Entrepreneur bekleidete Sebastian verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich bei der Deutschen Bank sowie in Vertriebsorganisationen bei Bosch, IBM und HCL Software. Derzeit leitet er zwei Startups als Mitgründer von Segando, einem B2C Legal Tech Unternehmen, und einem noch im Stealth-Modus befindlichen FinAI Startup, dem ersten vollständigen AI-basierten Finanzplaner. Herzlich willkommen zum Capricorn Connect Podcast, Sebastian. Freut mich, dass du da bist heute.
Ja, danke für die Einladung, Jan.
Sebastian, ich würde gerne den Podcast beginnen mit der Frage, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ach, ja, klar. Also wenn man jetzt mal die allererste Berührung mit so einem Atari 2600 nicht gerade nimmt, dann war es der Moment, wo mein Vater sich den ersten Computer gekauft hat zum Arbeiten und ich den dann praktisch eigentlich nicht mehr loslassen konnte. Das war so um 1990 herum. Und ich weiß nicht, es war ein 386er oder sowas, also so für diejenigen, die es noch kennen. Und seitdem bin ich eigentlich in dieser digitalen Welt irgendwie so ein bisschen beheimatet. Hab mir damals DOS beigebracht und die ganzen Befehle gelernt und konnte irgendwie gar nichts mitmachen. Aber es war halt super spannend, weil man plötzlich dieses Gefühl hatte, du kannst irgendwas eingeben, es kommt was raus und es hatte irgendwas Magisches. Das hat mich irgendwie auch nicht mehr losgelassen.
Sebastian, du hast ja dann wirklich super Jobs gehabt und hättest ja auch in der Konzernwelt bleiben können. Und dann hast du dich entschlossen, Entrepreneur zu werden, in diese ja unsichere Welt, in diesen Dschungel einzutauchen. Was hat dich denn da wirklich motiviert?
Naja, also das war jetzt keine Entscheidung, die jetzt zufällig oder ungeplant kam, sondern eher umgekehrt. Ich bin eigentlich lebenslanger Entrepreneur gewesen und habe mich immer so unternehmerisch gesehen und das Ziel von mir war eigentlich immer, was Eigenes aufzubauen. Insofern so, dass ich mein allererstes Business mit 16 hatte. Das heißt, ich habe damals schon eben ein eigenes Custom-PC-Business aufgebaut und dann PCs zusammengestellt und in meiner Stadt dann so Flyer verteilt mit so verschiedenen Konfigurationen und das Ganze gemacht. Und es war auch cool, nur fehlte mir damals einfach der Business-Hintergrund, sodass ich dann von eigentlichen grundsätzlichen ersten Erfolgen nie dazu kam zu wissen, okay, und was jetzt? Das heißt, ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ne? Dieses Scale-Up, das Wachstumsthema war halt einfach so mit, ich habe halt weitergemacht und irgendwann hat sich das dann ergeben und ja, und was machst du jetzt? Ja, und so bin ich dann eigentlich in die Finanzwelt gerutscht, weil ich gesagt habe, ich brauche das Business-Know-how und bin dann halt zur Bank gekommen und habe dann genau das, Banksteuerung gelernt und eigentlich diese ganzen Metakompetenzen aufgebaut. Und so bin ich dann in diese Welt gekommen, die mich eigentlich immer vom Startup weggehalten hat. Ne? Also der Erfolg ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Du freust dich darüber, dass das alles gut läuft und dass du halt Verantwortung nimmst und dass es auch super attraktiv ist. Aber damit steigen halt deine Opportunitätskosten. Ne? Wenn du dann sagst, du möchtest jetzt plötzlich nicht mehr dort arbeiten, sondern was Selbstständiges machen, dann kostet das ja wahnsinnig viel Geld und Risiko und du weißt ja nicht, was es bringt. Und ja, ich war auch immer in einer Welt, wo mir dann immer so die Co-Founder auch gefehlt haben. Das heißt, ich musste halt schon wirklich echt alles dann auch selber mir zutrauen, um das zu tun. Und ich meine, ich habe das einmal versucht mit einem echten guten Freund von mir zu machen, aber da habe ich eben den Fehler begangen zu sagen, ich probiere das berufsbegleitend. Ne? So mal nebenbei anzufangen, zu gucken, ob das läuft. Aber wenn du halt einen mehr als Vollzeitjob hast, wenn du das halt richtig ernst nimmst, dann kannst du ja nicht nebenbei ein Geschäft aufbauen.
Insofern. Also wenn dann richtig Vollzeit, muss man es machen. Ja. Was hast du denn aus der Konzernwelt noch mitgenommen, was dir geholfen hat jetzt in der Startup-Welt?
Das ist super viel. Also es ist wirklich nicht so, als würde man das, was man dort lernt, nicht gebrauchen kann. Also das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Ich meine, einmal wirklich ein Grundverständnis zu bekommen über wie eine Firma funktioniert. Ne? Also wie diese ganzen Prozesse im realen Leben ausschauen, wenn sie funktionieren, auch wie sie, obwohl sie eigentlich oft in jeder Firma total kaputt sind, sie funktionieren. Ja, und das Einzige, was du brauchst, ist, das Geschäftsmodell muss halt belegt sein, bewiesen sein und gehen und dann muss nicht alles perfekt sein und wird auch nie alles perfekt sein. Und das halt mitzunehmen, ist halt ein erstmal sehr beruhigender Teil. Ne? Also ich meine, der Joke, den wir damals immer gemacht haben, wenn wir dann irgendwie spät nachts noch als so ganz junge Mitarbeiter da irgendwo in der Bank saßen, war, hey, wenn das so krass strange bei uns abläuft, wir sind das beim Nicht-Marktführer. Also ich meine, dann fragt man sich halt so, wie kann das denn noch funktionieren? Ja, aber es ist halt so. Es ist halt ganz normal, das ist Wirtschaft. Ja. Und das ist was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, aber es gibt halt so vieles.
Genau, also gewisse Prozesse, die halt in Firmen bestehen, die man dann auch mit übernehmen kann oder wie die überhaupt funktionieren. Also das kann, was sind das genau für Prozesse? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Also nicht die Prozesse selber, sondern eher das Prozessdenken. Also dass du halt versuchst, jedes Problem und jede Aufgabe in eine Reihenfolge zu bringen, die dann halt wiederholbar abgearbeitet werden kann. Da musste ich eher lernen, einen Teil davon abzulegen. Ich meine, das, was du ja auch, ich liebe das Thema, deswegen lese ich mich da rein. Was du halt lernst, ist, du musst irgendwann sagen, do things that don't scale. Und das ist halt erstmal total widersprüchlich für jemanden, der aus der Unternehmenswelt kommt, ja, weil da sagst du, nee, wie Scaling, Efficiency und ne, ist es halt nicht. Sondern es ist halt ganz oft genau das Gegenteil. Und deswegen ist es eben nicht unbedingt ein Beispielprozess oder sowas, den ich jetzt übernehmen würde. Ganz im Gegenteil, du lernst eben, was du mitnimmst an Dingen, die du gut findest und was du anders machen würdest. Weißt du, wenn du erstmal gelernt hast, was alles, wie stabil diese Prozesse dann sind, wie sich das dann in der Organisationsstruktur in einem Unternehmen alles irgendwann zu einem sehr stabilen Konstrukt ergibt, das sich selbst erhält und auch sehr schwer zu ändern ist, dann merkst du, dass du, wenn du was machen möchtest, sehr früh anfangen musst, dir Gedanken zu machen, wie das aussehen sollte. Also nicht einfach nur warten, bis das kommt, aber auf der anderen Seite auch nicht alles planen zu wollen, weil das wird nicht klappen. Also diese Balance ist eigentlich das, was unheimlich wichtig ist.
Was sind denn noch so die Herausforderungen, die man als Unternehmer hat? Also gerade jetzt, man kommt aus der, gab es irgendwelche Überraschungen vielleicht, die du nicht so erwartet hast?
Ich bin da eigentlich schon ziemlich sehenden Auges reingelaufen. Mir gefällt da diese Perspektive, die man auch immer häufiger hört. Wenn du eigentlich dich selbstständig machen möchtest, ein Unternehmer werden möchtest, dann musst du eigentlich so ein kleines bisschen auch den Schmerz lieben, ja, oder lieben lernen. Denn es ist halt schon echt so ein bisschen eine Selbstgeißelung. Ja? Du akzeptierst das andauernd alles schief geht, dass es nie so läuft, wie du planst, dass das, was nachher funktioniert, das ist, was du am wenigsten erwartet hattest und du musst einen ganz langen Atem haben, um da durchzustehen. Ja? Und deswegen ist das natürlich etwas, was du echt dir, also was du dir einreden musst, ja, damit du da durchhältst. Ansonsten hast du, du musst es natürlich auch lieben, ja. Also wenn du das nicht
machst. Also was einreden meinst du?
Dass das so ist, dass du nicht verrückt bist, dass das tatsächlich irgendwo einen Sinn ergibt, was du dir da überlegt hast und dass es auch erfolgversprechend ist, was du dir da so hingedacht hast und dann jetzt versuchst aufzubauen. Denn was man sich halt nie so denkt, ist, wie langsam exponentielles Wachstum am Anfang aussieht. Ja, das ist sehr, sehr lange, sehr, sehr flach. Und das fühlt sich nicht gut an. Ja, du bist die ganze Zeit in der Situation, wo du halt immer sagst, also so rechnet sich das jetzt nicht. Ja, und darfst halt den Blick nicht verlieren. Ja, es ist alles eine Frage, dabei zu bleiben, Sachen auszuprobieren. Das Thema Experimente ist super wichtig, dass du eben diese Lean Startup Methodik auch umsetzt. Es ist halt schon, entweder hast du Glück und du rutscht irgendwo rein und es funktioniert einfach, oder du brauchst halt schon auch echt viel breites Wissen und breite Fähigkeiten, damit du jetzt A, nicht mutig bist, aber B, auch nicht stuck bist. Weil ich kann mir das schon auch vorstellen, dass viele einfach stuck sind, weil sie halt viele Bereiche nicht kennen. Ich habe halt jetzt 25 Jahre gehabt, mir das aus ganz, ganz verschiedenen Rollen anzuschauen. Das hilft halt einfach. Ja? Und dann bist du halt sehr viel entspannter im Vergleich. Das heißt nicht, dass du
also große Schmerzfähigkeit, das ist wichtig, und so eine Fähigkeit, sich selber zu hypnotisieren. Und
ja, doch, gehört dazu.
Ich würde gerne mal über das Thema KI sprechen, Sebastian. Mhm. Wie nutzt du KI in deinem Unternehmen heute?
Die Frage ist eigentlich besser, für was nutze ich es nicht? Also ich meine, beide Startups sind im Ende konzipiert als AI-Startups. Zengado ist jetzt mehr erstmal ein klassischer Marktplatz, wenn man das so sehen kann, für eben jetzt Legal Services. Und damit ist das Thema AI nachgelagert. Also es ist nicht so wie die meisten Legal Tech Startups B2B orientiert, sondern B2C. Und damit kommen wir von einer anderen Schiene. Das noch im Stealth-Modus befindliche Startup ist halt ein pures KI-Startup. Und ich meine, das ist das, wie alles läuft. Also ich meine, es gibt fast nichts, was du nicht mit KI machst. Ich meine, viele Dinge sind überhaupt erst möglich gewesen, weil wir Large Language Modelle haben. Mein Tagesgeschäft ist, eng mit der KI zusammenzuarbeiten. Ja, also es ist wirklich jeden Tag ist ein wesentlicher Teil der Arbeit ist, Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen, sich Unterstützung zu geben, Research zu betreiben, aber auch einfach produktive Ergebnisse zu schaffen. Ja, also ich meine, ich bin wirklich eher der Generalist, kein Developer und trotzdem schaffe ich es mit einem LLM innerhalb von wenigen Stunden mir irgendwie eine digitale, interaktive HTML5 Banner-Ad zu machen. Ja, und die ist dann fertig und dann tweakst du die auch noch und dann ist das Ding in 3 Stunden faktisch da und könnte jetzt deployed werden. Das ist ja absolut illusorisch vor 5 Jahren. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben immer so hohe Ansprüche und sagen, es geht so langsam, es geht so schnell. Es ist nur so, dass wir es noch gerne schneller hätten, ja. Aber nein, es ist wirklich alles von Marketing zu Research zu generell ist es so, es ist ein Sparringspartner für mich. Ist ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich selbst lernt, wie man es richtig für sich selbst einsetzt. Und das ist auch etwas, was Zeit kostet. Also ist ein echtes Zeitinvestment, zu lernen, wie es gut funktioniert. Denn wenn du nicht mit der richtigen Perspektive rangehst, dann kriegst du nicht die Ergebnisse, die du brauchst.
Absolut. Sebastian, ich würde gerne über das Thema Skalierung sprechen. Jeder wird ja irgendwann dann auch mal konfrontiert mit dem Skalieren des Unternehmens. Was sind denn so die Herausforderungen deiner Meinung nach?
Ja, also ich meine, ich habe es eben schon ein bisschen anklingen lassen, Geduld, Geduld und Geduld. Du musst wirklich dir die Zeit nehmen, ganz viele Themen und Dinge auszuprobieren, bis du das herausfindest, was funktioniert. Was definitiv für mich die wichtigste Lektion ist, je mehr du halt weißt, umso mehr musst du akzeptieren, dass du nicht weißt, wie die Antwort auf die Fragen heißt. Also du kennst die Antwort nicht. Das heißt, das Wichtigste ist, nicht lange zu diskutieren, sondern machen. Und wenn man jetzt sagt skalieren, dann hast du ein Thema, klar, klassisches Marketing. Fragst du dich halt, machst du jetzt Product-Led Growth, ja, und versuchst halt sozusagen über die Sogwirkung der Lösung zu kommen. Kann funktionieren, ist super schwer, also fast das Schwerste, vor allem gerade am Anfang ist es eher ungewöhnlich, dass das klappt, wenn du nicht gerade das Superstar-Team hast. Oder machst du aktive Werbung, die du schaltest, ja? Und wenn ja, dann welche? Nutzt du klassisches irgendwie AdWords oder ähnliche Themen oder musst du dann irgendwie auf Meta und Insta und andere Themen gehen oder Snapchat? Da kannst du lange diskutieren, aber das bringt nichts. Du musst wirklich alles ausprobieren und das kostet Zeit und das kostet Geld und es ist Mühe und du musst dann jedes Mal noch dranbleiben und das selber prüfen, dass es dann nachher auch gut genug war, also dass der Test gut genug war. Denn die Aufgabe, die du eigentlich hast als Startup, ist, du hast noch kein funktionierendes Geschäftsmodell. Deswegen kannst du auch noch nicht sagen, wie es läuft. Dein einziger Job ist herauszufinden, was diese Elemente sind, die dein erfolgreiches Geschäftsmodell ausmachen. Mhm. Bis du da bist, skalierst du auch nicht. Und das suchen wir halt auch gerade. Also wir sind ja gerade erst live gegangen und deswegen ist das die Suche zum Skalieren. Wenn du diesen Modus gefunden hast, wo bestimmte Elemente ineinander greifen, die funktionieren, von denen du vorher nie weißt, welche das sind, dann hast du eine gewisse Form von Product-Market-Fit und dann skalierst du.
Also experimentierfreudig sein, viele Dinge ausprobieren, offen sein und auch nicht, ich sag mal, die Weisheit schon von vornherein, also mit Löffeln essen sozusagen.
Ja. Ja, also je mehr du weißt, umso mehr musst du eigentlich dir im Klaren sein, dass du eben nicht von dir auf andere schließen kannst.
Mhm. Woran scheitern denn viele Startups deiner Meinung nach?
Ich habe mal einen super spannenden TED-Talk gesehen dazu und ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber da hat jemand sich die Mühe gemacht und ich glaube über 20.000 Startups angeschaut über den Lebenszyklus und geprüft, statistisch gesehen, was der Grund war, warum sie gescheitert sind und die Ergebnisse waren extrem überraschend. Denn mit riesigem Abstand war der Hauptgrund Timing. Also genau das, was du eigentlich nicht möchtest. Timing ist nichts anderes Wort für Glück. Ja, dass du nicht zu früh bist, dass du nicht zu spät bist, dass du genau dann das machst, was du gerade machen möchtest, im Moment, wo der Markt ready ist. Ja, und das ist halt schon wichtig. Ja, das heißt, du kannst alles richtig machen. Das gibt dir keine Garantie für Erfolg, sondern viel schlimmer, du hast immer noch eine, sagen wir im besten Fall eine 50-50 Chance, wenn du alles wahrscheinlich perfekt machen würdest.
Wenn, kannst immer noch scheitern, trotzdem.
Ja, und zwar mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit. Was aber auch der Grund ist, warum es so schade ist, dass wir im deutschsprachigen Raum jetzt immer noch stark diese Einstellung haben, dass Scheitern was Schlechtes ist. Ja? Wenn du nicht schuld sein kannst, du kannst natürlich immer noch schuld sein, aber wenn du auch nicht schuld sein kannst und vielen was schief geht oder was, dass auch vieles damit zu tun hat, dass die Rahmenparameter vielleicht im Moment nicht stimmen oder dass bestimmte Dinge in der Reihenfolge halt nicht geklappt haben. Ja? Das kannst du ja vorher nicht wissen. Dann ist das Scheitern nichts Schlimmes. Und das ist dann auch die Erlaubnis zu scheitern. Ja, und die haben wir halt oft nicht.
Und der Lerneffekt ist natürlich enorm hoch, gerade durch diese Fehler, auch für den Markt, für andere ja auch.
Ja, ja, also früher hieß es immer so, also ich habe mal nachgedacht, war immer so, ja, also Lerneffekt klingt toll. Ja, ich habe ganz viel gelernt. Aber es ist halt wirklich so. Ja, also wenn du halt lernen willst, ich glaube, das ist die Aufgabe. Also wenn du ernsthaft sagst, ein Teil des Grundes, warum ich das Ganze mache, ist nicht nur der Erfolg, sondern es ist auch, ich will wissen, was von den Sachen, die ich jetzt mache, gut funktioniert. Und dann nehme ich wirklich auch was mit und das kann ich dann auch in einem nächsten Startup und auch in einer anderen Rolle, die du vielleicht danach wieder wahrnehmen möchtest, echt einsetzen. Aber das machst du nur dann, wenn du nicht sagst, ich habe einen Plan, ich setze ihn um, der funktioniert nicht, blöd. Wenn du so an die Sache rangehst, ja, auch selbst wenn du das mit ganz viel Elan und Mühe und Arbeit und Schweiß machst, bringt dir das halt nichts, weil du eigentlich keine Lernkurve aufbaust. Ja. Und solange du mit der richtigen Perspektive und der Einstellung reingehst, glaube ich schon, dass jeder sehr viel mitnimmt.
Ja. Also Timing enorm wichtig. Ich würde gerne auch noch über das Thema Finanzierung sprechen. Mhm. Was würdest du denn empfehlen? Würdest du eher externe Investoren empfehlen oder organisches Wachstum, Eigenfinanzierung? Mhm. Was ist denn so deine Perspektive da?
Also ich würde keine Empfehlung abgeben. Ich glaube, beides kann sehr viel Sinn machen, je nachdem, was derjenige Gründer als Persönlichkeit ist. Was ich aber auf jeden Fall mitgeben kann, ist, wenn man sich dafür entscheidet, dann ist external Funding ein Vollzeitjob. Also dann ist das nicht, ich guck mal jetzt und schau mal gerade, ja, und dann hole ich mir irgendeine Finanzierung, sondern wenn ich das machen möchte, dann muss ich das als einen der Hauptaufgaben als Gründer sehen, jetzt mir das Geld zu beschaffen. Genauso wichtig wie dein Marketing oder deine Produktentwicklung oder andere Themen. Ja, ist genau gleichrangig. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du es eigentlich auch lassen, weil das hört ja nach dem ersten Mal nicht auf. Ja, du musst ja dann genau gleich weitermachen, du musst gleich dich darum kümmern, dass du die nächste Runde eigentlich vorbereiten möchtest, wenn du das tust. Und in dem Kontext ist es halt einfach auch wirklich schlauchend, ja. Und dann kostet das auch ganz viel Aufmerksamkeit. Deswegen muss man sich dessen bewusst sein. Mhm. Es ist gar nicht mal, die Investoren irgendwie glücklich zu machen oder sowas, sondern es geht nur darum, dass es halt einfach in Phasen gedacht wird. Und die sind relativ kurz. Ja, letztes Jahr war ich auf der Bits & Pretzels in München. Habe mich da mit einem VC unterhalten und er hat gesagt, er findet das immer so faszinierend, wenn er mit Europäern redet. Wenn die Geld kriegen, dann tun die so, als würde das Geld für ewig reichen müssen. Ja, das heißt, die geben es nicht aus. Also das ist dann so langsam wie irgend möglich, wird das Geld ausgegeben, weil nachher ist es ja weg. Ich habe es ja nur einmal. Er sagt, das ist so eine verquere Welt für ihn, weil er sagt, ja, das ist ja nicht der Job. Dein Job ist es, das Geld auszugeben. Sonst bräuchtest du es ja nicht. Das ist ja keine Versicherung, die du abschließt, sondern du sollst das Geld ausgeben und sollst damit Erfolge machen, die dir dann wiederum die Möglichkeit geben, eine nächste Runde zu machen. Und das ist für uns, glaube ich, als Europäer und vor allem vielleicht auch als so im deutschsprachigen Raum schwer, weil so ticken wir nicht. Ja, wir denken immer so mit, ja, also das Geld wird ja mal weniger auf dem Konto und das ist schwierig. Ja, das gehört dazu.
Also ganz andere Mentalität auch, europäisch versus USA.
Ja, definitiv.
Ich würde gerne auch mal über das Thema Rekrutierung von neuen Mitarbeitern sprechen. Das ist ja auch ein Thema. Trotz AI wirst du vielleicht auch nochmal Mitarbeiter trotzdem noch benötigen. Was ist denn da die Herausforderung, die richtigen Mitarbeiter zu finden, gerade wenn man jetzt nicht einen großen Namen oder so ein Riesenbudget hat wie Google, Microsoft oder Apple?
Ja, ist spannend. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir jetzt von einem Startup reden. Vor allem jetzt ein Startup, was noch nicht so einem Markt irgendwie sich ein bisschen etabliert hat. Oder von einer normalen Firma. Eine normale Firma, da komme ich ja eigentlich jetzt her. Viele Leute eingestellt, ist super schwer. Also der Markt ist extrem schwierig gewesen. Und die Herausforderung dort ist vor allem, die Attraction erstmal zu schaffen, dass die richtigen Leute überhaupt erfahren, dass du da bist und dass die vielleicht interessant sein könnten für dich. Und dann ist es auch wirklich, der Interviewprozess ist furchtbar in den meisten Firmen, ganz ehrlich. Und als Startup ist es so, ich glaube, wir sind in einer fantastischen Situation gerade. Aber wirklich gerade. So krass es ist, die transformative Wirkung, die AI auf unsere Wirtschaft haben wird, beginnt schon. Und viele der großen Tech-Unternehmen haben wahnsinnig viel Mitarbeit abgegeben. Ich weiß gar nicht, das kommt gar nicht so richtig raus, wenn man jetzt sich nicht wirklich damit beschäftigt. Aber ich glaube, im letzten Jahr sind über 140.000 Mitarbeiter in Tech-Firmen entlassen worden.
Google hat ja auch viele entlassen. Ne?
Alle, Microsoft, Google. Mhm. Dieses Jahr sind wir im Juni schon bei über 100.000. Mhm. Und davon sind zwischen 60.000 und 80.000 nur die Top-Firmen. Das kann man sich gar nicht verstehen, ja. Aber wenn man halt sich das genau anschaut, ist es halt eine extreme Auslese. Und das sind diese Produktivitätszuwächse, die halt einfach da sind und die sagen, ich brauch's halt einfach nicht. Und das ist auf der einen Seite krass und auch schwer. Auf der anderen Seite ist für Startups natürlich die wahnsinnige Chance, dass jetzt Zehntausende von richtig spitzen Leuten plötzlich auf dem Markt sind, die vielleicht auch was anderes finden. Ja, jetzt vor allem im Mittelstand, ich habe viel gesehen, dass jetzt Firmen, die gar nicht so typisch sind, gerade auch Industrieunternehmen und andere, sehr, sehr viele tolle ITler einstellen und Developer einstellen. Aber erstens können die das gar nicht auffangen. Ja, und zweitens bist du jetzt, also mit denen kann man konkurrieren, ja, selbst wenn du keinen Namen hast. Du musst halt einfach die finden, die auf dich passen, und die wollen da ja gar nicht hin. Ja, wenn du denen eine Option gibst, dann ist das halt wirklich auch jetzt einfacher, und du konkurrierst eben jetzt nur in einem Bereich mit den Top-Firmen, und das sind halt wirklich KI-Entwickler und vielleicht auch KI-Produktmanager. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber was Meta gerade gemacht hat vor ein paar Wochen, mit Abwerbung.
Was ist da passiert genau?
Das ist schon gar nicht mehr lustig. Meta hat von, ich glaube, OpenAI Key-Leute abwerben wollen und hat denen Vertrag angeboten, jedem von 100 Millionen Dollar. Ich glaube, es war nur eine Handvoll, ja, oder vielleicht ein paar Handvoll, das muss man sich ja mal überlegen, ja. Wow. Natürlich sind da wahrscheinlich 98% Aktienoptionen drin, aber das ist ja eigentlich egal, ja. Also wenn du jetzt in eine Firma wie Meta da reingehst, dann ist das ja genauso gut wie Geld. Klar, das ist krass. Aber auf der anderen Seite ist es auch verrückt. Letztendlich kaufen sie nicht die Mitarbeiter. Sie kaufen eigentlich das Know-how ein, was jetzt gerade im direkten Wettbewerb läuft. Und das sagt mir eigentlich schon ganz, ganz viel darüber, wie sich alles entwickeln wird. Weil wenn so wenige Personen so viel Impact haben können, dann sagt dir das doch aus, wie viele du noch brauchst. Weil das skaliert ja dann um diese Leute herum. Ja, absolut. Dieses kleine Team. Und insofern glaube ich, um zu deiner Frage zurückzukommen, als Startup hast du relativ gute Karten. Ich glaube, dass viele nicht wissen, wie sie einstellen. Und deswegen machen sie die gleichen Fehler, die die Größeren machen. Aber das ist eine andere Frage dann.
Also eine gute Zeit für Startups. Die können viele Mitarbeiter jetzt auflesen, die jetzt auf der Straße sind. Hast du denn eine bestimmte Interviewphilosophie oder Methode? Kannst du da vielleicht was darüber sagen?
Ja, also letztendlich ist es für mich eigentlich der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich es ist die Perspektive, die du als Firma hast, die mich wahnsinnig irritiert. Anstelle, dass du hingehst und sagst, ich suche einen Fit, ich suche diejenigen Personen, die idealerweise in meine Firma passen, in mein Startup passen, in mein Team passen, stellst du dich plötzlich in der Situation von Interviews hin und sagst, Nö. Ich entscheide, ob ich dich haben will. Das ist der Job. Ich suche dich aus. Und dann schauen wir mal, wo wir sind. Ja. Und das ist für mich so verquer, weil das ist es halt. Erstmal ist es nicht die Aufgabe, ja. Und zweitens, mit der Einstellung machst du eigentlich alles kaputt, was du brauchst. Ja, also ein Teil meiner Vergangenheit ist, dass ich mitverantwortlich war für Software im Vertrieb, die Talent Management angeht. Und die heißt Kinexa. Und eine der ganz, ganz spannenden Dinge dort war das, was unter Behavioral Science läuft. Sie haben sich sehr genau angeschaut durch eigene Studien und sehr viele Surveys, was die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind von Mitarbeitern, vor allem auch neuen Mitarbeitern. Und mit genauso überraschend wie eben jetzt gerade das Thema, das wir vorher hatten, waren die Ergebnisse auch dort. Nämlich der Hauptgrund für den Erfolg von Mitarbeitern ist kultureller Fit. Und wenn du das weißt, ja, dann heißt das nicht, dass ein Superstar, den du einstellst, bei dir als Superstar performst, nur weil der ein Superstar ist. Der ist nicht Superstar, weil der so toll ist. Das ist der wahrscheinlich auch, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass du herausfindest, ob er bei dir ein Superstar ist. Und viel wichtiger, jemand, der vollkommen aus Sicht des Unternehmens, für das er vielleicht gerade gearbeitet hat, versagt hat, überhaupt nicht performt hat, hat nicht deswegen nicht performt, weil er nicht gut ist. Vielleicht auch, ne? Also es ist weder in die eine noch in die andere Richtung ein Beweis. Er kann genauso gut auch einfach nur nicht in der richtigen Rolle oder in der richtigen Firma gewesen sein. Es geht darum, habe ich die gleiche Philosophie, ja? Es gibt jetzt Leute wie Sinek, der sagen würde, das richtige Why, ja, und darum gestrickt auch den richtigen Approach, der diese Person, der für diese Person kompatibel ist, ja, sodass er sich voll entfalten kann und diese ganzen Fähigkeiten, die er mitbringt, auch ausleben kann. Das ist die Aufgabe des Interviews, herauszufinden, ob es ist. Deswegen muss ein Interview ehrlich sein. Und ehrlich bedeutet für mich, die Karten auf den Tisch legen, super offen darüber reden, was ist unsere Target Culture, wo stehen wir heute, ja, was haben wir noch nicht, was sind die Sachen, die dich wahrscheinlich richtig irritieren können, ja, kommst du damit zurecht? Und dann zu gucken, ob derjenige sich dann mit diesen bestimmten Eigenschaften, die dich als Startup oder dich als Firma ausmacht, sich richtig wohlfühlt. Und jetzt kommen wir zu den Bewerbern. Genau das Gleiche gilt dort auch. Verstell dich nicht. Es bringt überhaupt nichts, sich zu verstellen. Weil wenn du nachher das nicht hast, kannst du nicht performen. Ja? Und selbst wenn du das machst, musst du dich richtig verqueren und verdrehen, damit du das dann irgendwie hinbekommst und wirst trotzdem nicht glücklich werden.
Ja, und das bringt auch nichts, ne? Selbst wenn du den Job performst im Job.
Nein, überhaupt nicht. Natürlich musst du ein gutes Bild abgeben, aber das ist nicht, was ich meine. Was ich meine ist, du musst ernsthaft versuchen herauszufinden, ob die Firma, mit der du gerade redest, oder das Team, in dem du sein wirst, weil Kultur ist ja nicht homogen, ja, sondern es ist wirklich stark auch das, was du lokal in den jeweiligen Teams erlebst, passt auf das, was für dich wichtig ist. Und wenn du das siehst, ja, dann musst du auch Fragen stellen, ja, musst auch ein bisschen challengen. Und wenn du das tust und rausfindest und sagst, nee, das passt für mich, dann ist das super. Aber ich kann dir sagen, ich habe so viele Interviews geführt, wo ich sehr, sehr offen war und dann gesagt habe, hey, das ist es, ja, das macht mich aus, das macht die Firma aus. Ich zum Beispiel, wir haben ganz, ganz viele Freiheit, wir haben komplett, letzten Rolle, die ich hatte, virtuell, Remote Working, sehr, sehr hohe Freiheit gerade gehabt, gerade in unseren Teams, in meinen Teams, haben wir eigentlich dir alle Freiheiten gegeben, die du haben möchtest. Und die Frage ist, kannst du damit umgehen? Willst du das wirklich? Kannst du das? Glaubst du, dass du damit glücklich wirst? Oder brauchst du nicht auch diese anderen Sachen? Und ich sag's dir, 100% haben mir gesagt, ja, super, ist fantastisch. Und dann, als nächstes kommt dann, bist du sicher? Und dann war schon diese...
War man schon zögerlicher.
Bewildert. Ja. Nein, wieso fragt er das jetzt? Ja, wieso sicher? Natürlich.
Also man war überrascht über die Frage.
Ja, weil, guck mal, es ist ja fast schon so ein Schlaraffenland. Ja, du denkst so, das will ich die ganze Zeit haben. Ich fühle mich die ganze Zeit eingeengt und die Regeln sind so stark und es nervt mich. Und es ist ja auch so.
Also man hat sich fast mit dem Gefängniswärter schon angefreundet, so in dem Stil. Meinst du das?
Nein,
so?
Ich glaube, dass du schließt aus dem Problem, dass die Lösung ist, alles wegzunehmen, was dir unangenehm ist. Das ist es aber nicht. Du musst dann innerhalb, nur weil du die Regeln wegnimmst, die dich jetzt stören, heißt das noch lange nicht, dass du deswegen in der Lage bist, das, was du gerne hättest, auch zu tun. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast 15 oder 20 Jahre Berufserfahrung und du hast dich ja arrangiert. Und du findest ja deinen Weg. Du hast jetzt dein ganzes Doing darauf ausgerichtet, ja trotzdem irgendwie erfolgreich zu sein unter diesen sehr nervigen und vielleicht unangenehmen Parametern, die dir nicht Spaß machen. Ja, und jetzt sind die alle weg. Alles, was du dir angeeignet hast, ist plötzlich nicht mehr, dann ist ja dein ganzes Muscle Memory ist weg. Und da musst du erstmal zurechtkommen. Und dazu brauchst du diesen Drive. Du musst das richtig, richtig wollen. Nicht nur sagen, mir gefällt das nicht, sondern ich weiß genau, was ich machen würde, wenn ich jetzt die Chance habe, hier meine Zeit einzuteilen, zu wissen, dass ich plötzlich zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Erfolgen und selber unterscheiden muss und es nicht kommt, hey, ja, sag mal, was soll ich denn jetzt morgen machen? Und das ist deine Entscheidung.
Also viele unterschätzen das sehr wahrscheinlich auch dann.
Ja, ne? Genau, sie unterschätzen das. Maßgebliche und Unterschätzung der Herausforderung, die das ist, das zu tun, ja. Und natürlich das Schöne, dass wir jetzt durch diese sehr, sehr anstrengende Phase mit Covid die Chance hatten, mal alle zu erleben, wie es ist, digital und virtuell zu arbeiten. Und jeder konnte so ein bisschen schon mal reinschnuppern, ja, für 1, 2, 3 Jahre und vielleicht ja viele auch länger. Und damit ein bisschen sich so selbst das Ganze auch aufzubauen, wie organisiere ich meinen Tag, wenn ich jetzt nicht irgendwie diese gleiche Planung habe. Das hilft halt sicherlich. Mhm. Aber ich will eigentlich nur sagen, für die Firma und für den jeweiligen Kandidaten, es ist super wichtig, die Perspektive zu wählen, die einem hilft, diese Entscheidung auf Basis der richtigen Kriterien zu treffen. Und wenn du das machst, dann glaube ich, hast du auch echt gute Chancen, Leute zu finden, wo dieser Fit da ist.
Mhm. Also kultureller Fit enorm wichtig und auch bei der Kandidatenauswahl wichtig, dass vergangene Performance nicht ausschlaggebend ist für zukünftige, also fast so ein bisschen wie an der Börse.
Ja, es ist nicht der relevante Faktor. Also es ist ja nicht so, dass Performance schlecht ist. Mhm. Es ist nur so, dass du halt den Kontext verstehen musst, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Ja. Und die Erklärung ist keine einfache. Das heißt, du musst halt für dich selbst halt auch jetzt als Hiring Manager überlegen, wie kann ich denn jetzt herausfinden, ob das denn wirklich jemand ist, der das dann auch leistet? Mhm. Ja, das ist schwerer. Das ist eine definitiv härtere Aufgabe.
Absolut. KI verändert die Welt. Du bist ja mittendrin im KI-Business. Welche Jobs werden denn komplett verschwinden? Welche bleiben? Welche werden neu geschaffen?
Wow. Jetzt kommen wir in den kontroversen Bereich rein. Also von meiner Warte her warte ich die größte Disruption der Menschheitsgeschichte in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und es ist nicht einfach natürlich, sich hier so eine Zukunft auszumalen, weil die beweglichen Teile sind Wahnsinn. Ja? Auf der anderen Seite, deine Frage direkt zu beantworten, jeder Job wird sich massiv verändern. Ich glaube, dass in den nächsten 5 Jahren mehr als die Hälfte aller Jobs entweder in der Form, wie sie jetzt da sind, komplett wegfallen werden und nur teilweise ersetzt werden können. Oder dadurch ausgeglichen werden müssen, dass ein großer Teil derjenigen, die vorher diese Aufgaben hatte, selbstständig werden. Weil die Anpassungsgeschwindigkeit, die wir haben, ist einfach nicht schnell genug. Selbst wenn es die beste Situation wäre, dass wir alle Jobs, die heute existieren, ersetzen könnten, was ich nicht glaube, weil es einfach nicht nötig sein wird, durch die Produktivitätsgewinne, die wir geschaffen können dadurch. Selbst dann ist die Geschwindigkeit, in der es passieren wird, so groß, dass wir nicht in der Lage sein werden, zu reagieren. Und deswegen glaube ich, dass wir alle uns ernsthaft überlegen müssen, wie unsere nächsten 10 Jahre aussehen. Denn jeder muss sich überlegen, ob er wirklich in der Lage ist, das, was er heute tut, auch neu zu machen, in einer komplett neuen Aufgabe, in einer komplett neuen Rolle. Denn der Job, den du jetzt vielleicht hast, kann in 5 Jahren möglicherweise gar nicht mehr existieren.
Ja, oder vielleicht noch weniger als 5 Jahre vielleicht sogar.
Ja, also natürlich. Wir reden jetzt von signifikanten Verwerfungen, die gehen graduell. Wir haben es gerade schon gesehen an den Entwicklern. Das hätte man ja nun wirklich nicht erwartet.
Auch ja. Top-Entwickler, die müssen ja auch überlegen, wie sie vielleicht jetzt sich neu positionieren. Und früher war das ja so der todsichere Job.
Ja. Ja, war es. Also es war so die einzige Alternative, wo du sagen konntest, ja, also das ist mal sicher, ja. Aber es ist halt
nichts ist sicher mehr.
Nein, also wenn man eins mitnimmt, eines ist garantiert, nichts ist sicher. Ja, und zwar aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, auf der einen Seite werden Jobs vollautomatisiert, gerade Junior-Jobs, super schwer sein. Wir hatten ja schon vor 10, 15 Jahren mal diese Welle, dass wir sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit hatten oder junge Leute, die halt wirklich keinen Job gefunden haben. Jetzt, das war sehr, sehr krass natürlich in den südlichen Ländern, ne? Spanien, Italien hatten teilweise 40-50% Arbeitslosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob man sich da noch dran erinnert. Das haben wir ja dann wirklich in den Griff bekommen. Ja, das wird wieder passieren, aber ganz, ganz klar. Und die einzige Möglichkeit, was haben ist, die jeder für sich selbst hat, ist, das ist wie immer, ne? Zwei Seiten einer Medaille. Was wirklich passieren wird, ist, jeder bekommt in den nächsten Jahren persönliche Assistenten und Mitarbeiter, die er sich bauen kann mit seiner eigenen AI. Die Agentensysteme werden kommen. Sie werden jedem die Chance geben, große Lücken, die man hat, auszugleichen. Man muss lernen, man muss sehr viel Metakompetenz aufbauen. Ja, das heißt, das ist das Schwere. Das ist das, was jeder braucht. Aber wenn man die hat und lernt, damit umzugehen, dann kann ich ganz, ganz viel reißen, was vorher unmöglich war. Und das ist das einzige Positive, was da rauskommen wird, ja. Du musst zwar mit dem Risiko zu leben lernen, aber auf der anderen Seite kannst du auch ganz, ganz viele Dinge tun, die du vielleicht schon mal machen wolltest.
Was können denn Kandidaten tun oder was würdest du Kandidaten empfehlen, um auch weiterhin fit für den Arbeitsmarkt zu bleiben?
Jeden Tag aktiv Zeit einzuplanen, um mit der AI zu arbeiten. Also ich kann nur sagen, wer heute nicht sein Tagesablauf so gestaltet, dass seine Kernaufgaben, die man wahrnimmt, integral mit und AI-Unterstützung ablaufen, wird nicht ready sein, weil er die Kompetenzen nicht haben wird. Es ist so überraschend, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren extrem intensiv mit AI und es ist immer noch so, dass du weiter lernst, adaptierst, die Modelle ändern sich auch, du musst auch viele Sachen immer wieder ganz viel anpassen, weil sich was geändert hat, ja, also wenn man schreibt, gerade was man so letztens gesehen hat, ChatGPT hat jetzt wahnsinnig nervige neue, seit, glaube ich, 2 Monaten, 3 Monaten Redewendungen drin, die furchtbar sind, ja, die gehen gar nicht und ich bin halt jetzt schon so drauf getrimmt, ich sehe die halt überall, ich kann dir jetzt innerhalb von 30 Sekunden sagen, ob ein Text AI geschrieben worden ist, egal ob du dran gearbeitet hast, wegen irgendwie so 3 Zeichen, 3 Redewendungen, ein paar Struktursachen, die ich einfach sehe jetzt. Wenn du das nicht wahrnimmst, dann denkst du, klingt doch toll. Ja. Und das siehst du nur dann, wenn du wirklich drin bist. Also wenn du nicht wirklich tief in der Materie steckst und das jeden Tag verwendest, ja, wie du jetzt den Computer jeden Tag verwendest. Ja. Wenn du sagst, verwendest du dein Handy jeden Tag? Ja. Ja, genau so musst du die AI sehen. Ja, und die kann das auch. Ja. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, die AI auch zu nutzen in Gesprächen. Also jetzt nicht nur LLMs im Textbereich, auch die Sprache. LLMs. Einfach mal eine Stunde in Diskussion zu führen, ist wahnsinnig verrückt manchmal, ja, wie, natürlich ist es ein bisschen immer noch ein Echo Chamber, ja, es ist immer noch ein bisschen, was du, die Richtung, die du vorgibst, wird auch gerne gespiegelt. Aber es ist doch was Tolles, ja, da sind ja trotzdem ganz, ganz, ganz viele Informationen drin, die du nicht hattest. Und natürlich musst du die validieren, ja, was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn du AI verwendest, musst du wissen, was es ist und was es nicht ist. Wenn du das nicht verstehst, dann wirst du enttäuscht und bist abgeschreckt oder irritiert oder kriegst nicht die Ergebnisse raus. Ja? Das musst du verstehen. Und was heißt das? Die meisten, die ich als eher Skeptiker bezeichnen würde, benutzen AI nicht intensiv. Gut, ist irgendwie logisch, ja, sonst vielleicht sind sie deswegen auch Skeptiker. Aber der Grund ist, weil in den meisten Fällen ist es so, dass sie eine Perspektive gewählt haben, die sagen, oh, guck dir mal das Ergebnis an, das ist ja voll scheiße. Ich habe letztens ein Video gesehen, was das super toll zusammengefasst hat. Die Aussage war so einfach. Wenn du einen Junior-Mitarbeiter hast, der gerade aus der Uni gekommen ist und der hat jetzt seinen ersten Job bei dir und der fängt an und du gibst ihm eine Aufgabe und dann gibt dir da irgendwas zurück und das Ergebnis ist, okay, aber also richtig gut ist das nicht und man merkt so richtig, der hat Buchwissen und er hat das nicht richtig verstanden und dann sagst du nicht, ey, war scheiße, war blöd, nächstes Mal bitte besser, ja, oder denkst du auch nicht, der kann nix, sondern du weißt, ja, der hat halt die Erfahrung, nicht damit umzugehen. Also was machst du ist, du gehst hin und sagst, okay, schau mal her, das hier war nicht so richtig gut, hier hast du dir die und die Sachen nicht richtig überlegt, genauso musst du mit der AI umgehen. Ja, du gibst denen den Kontext dessen, was gut war und was schlecht war. Und dann probierst du es weiter. Und manchmal verzappelt sich und verändert sich und ist einfach Schrott und dann fängst du von vorne an. Ja, aber das kannst du hier, das kannst du beim Mitarbeiter nicht machen. Ja. Und wenn du mit der Einstellung reingehst, ne, einen Junior-Mitarbeiter, den du immer besser dahin bringst, gut zu werden, dann kann das richtig, richtig gut sein. Ich kann dir sagen, ich habe Ergebnisse, ich habe Inhalte, es glaubt mir keiner. Es ist richtig toll. Es macht auch richtig Spaß dann manchmal. Ja, manchmal ist es auch sehr, sehr anstrengend, aber auch das ist doch normal. Wann ist es dann nicht mal anstrengend, im Team zu arbeiten, weil es immer irgendwie schwierig ist oder nervig ist oder irgendwas nicht gut funktioniert?
Also diese aktive Integration von KI im Berufsalltag enorm wichtig. Ja, ins Daily Business. Kommt man nicht vorbei. Ja. Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen persönlicher Natur, also mehr auf dich bezogen, Sebastian, wenn du erlaubst. Was ist deine Superpower, der Bereich, in dem du vielleicht ein bisschen besser bist als andere?
Ja, also ich mag den Begriff jetzt Superpower nicht, was ich eigentlich wirklich ganz gut mache, ist, ich habe halt sehr breites Wissen und ich interessiere mich auch für sehr, sehr viele Themen. Bin halt offen für alles und das heißt, innerhalb von irgendwie 5 Minuten kann ich mich eigentlich in jedes Thema reindenken. Und das hilft mir halt immer dann, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dass ich halt sehr schnell auf Augenhöhe mit jemandem reden kann. Bin halt sehr gut so ein Outside-In-View-Sparrings-Partner. Damit kann ich halt vielen die Möglichkeit geben, echt nochmal so ein bisschen einen Boost aus seinen eigenen Performance, aus seinen eigenen Möglichkeiten rauszuholen, wenn er sich drauf einlässt oder sie. Und dann glaube ich, dass ich halt da in der Lage bin, wirklich viel auch so ein Performance zu ermöglichen, bin so ein bisschen Enabler für die Themen. Gleichzeitig ist es aber auch so, wie so oft, ja, es ist gleichzeitig auch eine meiner größten Schwächen, weil ich halt mich sehr schnell auskenne. Es ist halt so, dass ich auch sehr anstrengend bin. Das heißt, immer dann, wenn es darum geht, dann mich zu involvieren, dann ist es so, sage ich auch dann übrigens in den Interviews gleich, ja, gehe davon aus, dass ich schwere, anstrengende und nervige Fragen stellen werde, weil es interessiert mich halt wirklich, was du da tust. Ja, und ich möchte es auch verstehen und das kann dann anstrengend sein, aber geh davon aus, dass wenn du dich dann darauf einlässt, dass es dann nachher besser wird. Ja, nicht, dass es Spaß macht vielleicht, ja, also ich Fragen stelle, die du vielleicht nicht hören möchtest oder dass du mir vielleicht auch Dinge erklären musst, wo ich dann nicht deiner Meinung bin, aber dieses zweischneidige Schwert damit zu arbeiten, das ist so meine Herausforderung.
Gibt es eine bekannte Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder eine Eigenschaft, die du bei dieser Person bewunderst oder mehrere?
Ja, du, sicherlich eine ganze Menge an Leuten. Es kommt immer drauf an, zu welchem Thema. Was schon auch echt stimmt, jetzt, ich meine, ich bin jetzt gerade wirklich in der Startup-Welt angekommen und deswegen ist es auch jetzt die Person, mit der ich mich am meisten identifiziere, ist immer noch Steve Jobs. Interessanterweise, das hört man ja oft, eher so nicht die Themen, für die ich meistens höre, warum er irgendwie so bewundert wird. Mir viel angeschaut, auch an Originalvideos von ihm und sein Original, so wie er gesprochen hat, auch in den letzten 30, 40 Jahren, wo er dann da irgendwie seit er in seiner Anfangszeit unterwegs war. Und es ist halt wirklich was mich so super beeindruckt hat. Er wird immer beschrieben als jemand, der ist sehr schwer als Boss. Ja, ist sehr anstrengend oder wird sogar oft beschrieben als jemand, der Leute niedermacht oder angreift. Und wenn man sich das genau anschaut, finde ich, das stimmt nicht. Was er macht ist, er hat ein wahnsinniges gutes Bild davon, welchen Anspruch er erfüllen möchte und Vorstellung, wie er dorthin kommt. Und bis er dorthin kommt, ist er nicht zufrieden. Und egal wie anstrengend das für ihn ist und für alle anderen ist und wie viel Zeit du auch investiert hast, wie viele Nachtschichten du eingelegt hast, wenn das Ergebnis nicht da ist, ist es wurscht. Ja, dann heißt zurück zum Drawing Board und dann machst du es halt nochmal. Ja, und wenn da halt beim dritten Mal heißt, machst du trotzdem nicht, dann sagt er halt Scheiße. Egal, dass er da war, er wusste ganz genau, dass das nicht gut ankommt. Ist doch klar. Ja, aber das dann trotzdem zu tun und durchzuhalten und trotzdem den Ruf zu akzeptieren, ja, und das jahrelang zu machen und deswegen natürlich auch eigentlich bei Apple rauszufliegen, weil er das gemacht hat, weil natürlich seine Vorstellungen nicht immer gestimmt haben oder weil er vielleicht 10 Jahre zu früh war in dem, was er tun wollte, wo wir wieder beim Timing-Thema sind. Das ist halt schon echt krass, ja, das durchzuhalten, durchzuziehen und diese Authentizität zu haben, das zu wollen und daran zu glauben, fand ich toll. Das Zweite, was ich super, super toll finde, was er tut, ist, er weiß, er hat diese Emotionalität hinter allem, was er tut, dass er da drin steht und er weiß, dass die schwerste Aufgabe ist, nicht zu sagen, was ich mache, sondern zu entscheiden, was ich unterlasse, was ich nicht tue. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Video, wo er, ich glaube, auf einer der großen Veranstaltungen war und dann mal so eine offene Fragerunde hatte. Ich glaube, es gab später gar nicht mehr. Und dann haben sie ihn so gefragt, ja, hier, wir haben da dieses tolle Tool, kein Mensch kennt das mehr, so eine Art Word-Clone, die sie gebaut haben von Apple. Ich habe gehört, es gibt so ein News, dass das abgeschaltet wird und so. Und ja, okay. Und dann kommt da so ein richtigen, so ein Konversationsmodus. Okay, Leute, ja, schalten wir ab. Und dann hörst du richtig so ein Raunen im Raum. Oh nee, und wollen wir aber. Und sagt er, wisst ihr, es ist immer so toll zu sagen, es ist ein gutes Produkt und es ist auch sicherlich hilft es vielen Leuten und es gibt eine Unterscheidung zu anderen Produkten. Aber meine Aufgabe ist nicht, gute Produkte zu bauen. Meine Aufgabe ist zu entscheiden, welche Produkte bringen uns dorthin, wo wir hinkommen wollen. Und wenn es das nicht ist, dann muss ich aufhören. Ganz egal, ob das schmerzhaft ist und das ist ein Baby von vielen von uns und das ist halt so. Aber das ist mein Job. Und dazu zu stehen, ist halt super. Wer kann denn das? Wer macht denn das heute? Die meisten stellen sich hin und sagen, ja, also Performance und Zahlen oder sie verstecken sich hinter irgendwas, ja. Nee, es ist mein Job zu entscheiden, was ist der strategische Pfad, auf dem wir uns befinden und was nicht.
Ja, vor allem bei einer großen Organisation. Das ist ja nochmal schwieriger dann wahrscheinlich.
Ganz ehrlich, ist es immer gleich
schwer. Ist es immer gleich schwer?
Ja, weil egal wo du bist, es gibt immer 100 Dinge, die du tun musst. Und 80 davon kannst du aber nicht tun. Und wenn du jetzt versuchst, aber 30 oder 40 zu machen, statt die 20, die eigentlich gehen, weil sie ja auch, sind ja nicht falsch, das sind ja alles richtige Dinge, ja, sind nur nicht strategisch richtig. Und das ist schwer, weil du liegst nicht immer richtig. Ja, du musst aber eine Entscheidung. Und das ist wirklich, ist auch das, was nicht belohnt wird in Konzernen. Genau das Verhalten wird überhaupt nicht belohnt. Ja, deswegen gibt es so viele Schwierigkeiten, die große Unternehmen haben, langfristige Wettbewerbsvorteile zu halten, weil du oft dafür belohnt wirst, kurzfristige Erfolge zu haben. Und langfristig strategische richtige Entscheidungen, die in 5 bis 10 Jahren zeigen, wo, das war aber super. Nach 5 Jahren ändert sich gar keiner mehr an deine Entscheidung, die du 5 Jahren getroffen hast.
Ja, vor allem mit dem Quartalsdenken, gerade bei Börsengelisteten.
Ich glaube, dass das Quartalsdenken auch manchmal nur vorgeschoben ist. Es ist mehr, was wir ganz am Anfang hatten, die internen Prozesse und die Entscheidungsprozesse Unternehmen. Die sind generell darauf ausgelegt, das Incentive-Modell, da komme ich ursprünglich her aus dem Performance-Management, die belohnen dich für Verhalten, das kurzfristiges Verhalten generell belohnt. Und vor allem, auch da sind wir wieder bei Sinek, es belohnt vor allem Outcomes. Ja, keiner belohnt dich dafür, das richtige Verhalten gezeigt zu haben, welches nachher schiefgegangen ist. Ja, und wir belohnen Outcomes.
Also die Fehlerkultur sozusagen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist kein Fehler. Mhm. Wir sind ja, also ich meine, im Startup noch krasser, weil die Experimente sind wichtig. 9 von 10 Experimenten scheitern, das ist ja nichts Schlechtes. Du lernst es ist ein Lernen nicht im Sinne von du lernst, sondern das organisationales Lernen, was dadurch entsteht, dass du Dinge ausprobiert hast und weißt, dass sie nicht funktionieren. Ja, so à la Edison. Ich bin nicht gescheitert. Ja, beim Bau meiner Glühbirne. Ich habe 1000 Wege gefunden, sie nicht zu bauen. Es bleiben halt noch 1000 übrig. Dafür kann ich ja nichts. Aber irgendwann kriege ich die. Und ich weiß das jetzt und ich mache den Fehler nicht zweimal. Ja, und damit ist es kein Fehler. Ja, sondern es ist ein Experiment, was mir eine wichtige Information gegeben hat. Das belohnen wir nicht. Ja, generell nicht. Ja, das ist das, was mein größtes Problem war in Unternehmen, dass das richtige Verhalten nicht incentiviert wird. Ja, und deswegen werden diejenigen vor allem belohnt, die sich weichspülen lassen und die das tun, was den Weg des geringsten Widerstands ist. Und die werden oft befördert. Nicht diejenigen, die sich unbequem machen. Mhm. Nicht diejenigen, die total mit Herzblut dahinter hängen. Ja, ist schade. Aber es ist ein Fakt, der sehr verständlich ist. Und es kostet sehr, sehr viel Energie, Unternehmen das anders aufzubauen.
Also das richtige Verhalten incentivieren. Mhm. Gibt es einen Satz, einen Leitsatz, ein Credo, ein Motto oder vielleicht ein Mission Statement, nach dem du lebst? Vielleicht das von Apple?
Nein, ehrlich gesagt, in Kürze ist es genau das, was wir gerade hatten. Für dich selbst sei dir treu. Ja, sei deinen eigenen Werten, Fähigkeiten und auch Schwächen bewusst und sei denen treu. Ja, wir wissen jetzt aus der Psychologie, dass es 10-mal effektiver ist, an deinen Stärken zu arbeiten als deine Schwächen. Das wird immer noch nicht verinnerlicht. Ja, es lohnt sich einfach nicht, deine Schwächen loszuwerden. Ja, natürlich abrunden und ein bisschen was tun ist ja nichts Schlechtes, aber das Gefühl zu haben, ich kann jetzt meine Schwächen ausmerzen, ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, deine Stärken zu leben, mit den Schwächen zu leben, zu lernen und das wirklich auszunutzen. Und das ist für mich in dem Einsatz, sei dir selbst treu, ja, sei dir deiner selbst erstmal bewusst, was kannst du nicht, und nutze das, ja, und sei auch ehrlich dabei, ja.
Also Stärken. Sebastian, Abschlussfrage, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Als kurze Antwort, ich bin sicher, dass ich in 2 Jahren hunderte von digitalen Mitarbeitern haben werde, die ganz, ganz viele verschiedene Agenten, Aufgaben für mich erledigen können. Ich bin sicher, dass jedes Teammitglied es auch haben wird. Es ist einfach so, es ist einfach möglich, das sind die Möglichkeiten, die kommen werden. Ich glaube aber auch, dass ich 2 Jahre gar nicht sehen kann. Also es ist so, so dynamisch. Wir haben jetzt gerade erst gesehen, was die letzten beiden Releases von Grok 4 und von ChatGPT Agent vorgestern gebracht haben. Ganz vorhin, Humanity's Last Exam ist ja der eine große Test, in dem versucht wird, AIs wirklich an die Grenzen zu bringen. Ja, so dass du die nicht einfach reichen kannst. 2500 unbekannte Fragen, die von absoluten Experten in ihrem Bereich anonym aufgebaut werden, auf im PhD-Level, ja, auf Doktorandenniveau. Und die Performance von einem halben Jahr war irgendwie 5% konnten beantwortet werden. Ja, dann 10%. Jetzt war der Rekord, glaube ich, irgendwie bei 20-25% mit Gemini 2.5 Pro. Und jetzt kamen 2 Tools raus, die über 40% lagen.
Wow.
Und das sind 40% in, ich glaube, über 50 verschiedenen Themengebieten. Alles Expertenwissen, in denen sie über 40% der Antworten. Und kein Mensch kann das. Jetzt könnten manche behaupten, das ist ja fast schon AGI. Ich meine, es gibt keine gute Definition. Würde ich jetzt persönlich so nicht sehen. Aber es bedeutet auch, wie wahnsinnig schnell das ist. Ja, das heißt, natürlich wird das ziemlich verrückt werden und spannend werden. Das ist eine super spannende Zeit. Es wird sehr disruptiv sein. Es wird sehr viele Menschen auch negativ betreffen. Ja, vor allem die sich nicht einfach darauf einlassen können oder wollen. Aber für mich das ist es erstmal eine wahnsinnig spannende Zeit, in der alles möglich wird, was ich vielleicht auch selber eben nicht kann. Ne? Ich habe jetzt gerade über Schwächen gesprochen. Es wird halt toll sein, weil ich jemanden haben werde, den ich nicht ersuchen muss, ja, der diese Schwächen wahrscheinlich einfach selber ausmerzen kann. Ja,
also auch zum Ausgleich der eigenen Schwächen, um dass man sich mehr auf die Stärken fokussieren kann.
Dann genau. Ja, die Chance gab es früher nie. Ja, und jetzt hast du dann plötzlich ganz, ganz tolle Experten, die dir helfen können, Dinge zu tun, die du vorher nicht machen konntest. Ja, entweder in einem ganz kleinen Team oder halt auch selber. Ja.
Also absolut.
Wirklich spannend, aber auch wahnsinnig. Wird sehr, sehr interessante Zeit sein.
Sebastian Schnur, Serial Entrepreneur, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf weitere Gespräche.
Gerne, hat mich sehr gefreut. Danke dir.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.